Ich möchte alle herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Es ist ein herbstlicher Sonntag. Ich bin heute Morgen, als ich aufgestanden bin, es war noch ein bisschen mehr Herbst gewesen. Es hatte also eine Nebelschwade gehabt. Wunderbar, die haben sich dann aufgelöst und es ist auch eine Sonnenstrahlen eingeschoben. Es war wirklich eine sehr, sehr tolle Stimmung gewesen. Also wir sind in einer dieser schöneren vier Jahreszeiten. Ich bin daran erinnert worden, dass da die Zierräder, die wir im Garten haben, ja, mal grün waren und jetzt wirklich eine tolle Farbe bekommen hat. Und das ist auch ein Teil von der Schöpfung. Und eben die vier Jahreszeiten, die wir vergessen, jede hat sie Reiz und seine Schönheit. Aber jetzt, wenn man so in die Natur schaut, die Farben, die Buntheit, dass sie da richtig reinziehen und geniessen. Und dann geht es dann halt allein Richtung November zu, dann geht es in eine andere Richtung. Wir singen aus dem Lied 62, Strophe 1 und 2, und das ist in der Rubrik Gottes Schöpfung geschrieben. Und wir starten mal mit dem Lied 62, Strophe 1 und 2. Wir werden sicher dann auch in der Predigt Antworten bekommen zu diesen Fragen, die jetzt in dem Gebet enthalten sind, Quelle des Lebens. Wir sehen im Gesangbuch das Lied 73, Strophe 1 bis 3, 9 und 10. Singe dir mit Herz und Mund.
Thank you. 14 und aus dem Neuen Testament, Lukas Evangelium, Kapitel 2, Kapitel 12, Vers 25 bis 34. 2. Mose 20, 6 bis 17. Aber ich erweise mich den Tausenden gegenüber, die mich lieben und meine Gebote einhalten, als gnädig und treu. Missbrauche nicht seinen Namen, den Namen deiner Gottheit, denn er ist verschont niemandem, der oder sie mit diesem Namen Schuldruderei treibt. Denke an den Sabbat, er sei dir heilig. Nur 6 Tage sollst du arbeiten und alles tun, was du zu erledigen hast. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, er gehört dir, deiner Gottheit. Da soll niemand der Arbeit nachgehen, du nicht, dein Sohn und deine Tochter nicht, dein Sklave und deine Sklavin nicht, dein Vieh nicht und auch nicht der Ausländer oder die Ausländerin in deiner Stadt. Der Grund ist der, er hat in 6 Tagen Himmel, Erde, Meer geschaffen, mit allem, was dazugehört. Am 7. Tag aber ruhte er sich aus. Darum hat sie den 7. Tag gesegnet und für unantastbar erklärt. Respektiere und versorge deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange auf dem Land leben, das er, deine Gottheit, dir gibt. Bring niemanden um, geh nicht fremd, sei kein Dieb, verleumde nicht deinen Mitmenschen, giere nicht nach dem, was zu deinen Mitmenschen gehört. Weder nach seiner Partnerin oder seinem Partner, noch seinem Sklaven oder seiner Sklavin, nicht nach seinem Rind oder Esel, noch nach irgendetwas, das ihm oder ihm gehört. Zum Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 25 bis 34. Wer von euch kann durch Sorgen der eigenen Lebensdauer eine hinzusetzen. Wenn das Geringste nicht in eurer Macht ist, was sorgt in euch um das andere? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht und weben nicht. Ich sage euch, auch Salomo in all seiner Pracht war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie vielmehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sucht nicht danach, was ihr essen und was ihr trinken sollt, legt euch deswegen nicht auf. Denn nach all diesen Dingen trachten die Völker der Welt. Euer Schöpfer aber weiß, dass ihr diese Dinge braucht. Sucht lieber seine Königsmacht, dann wird euch diese hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Schöpfer gefallen, euch die Königsmacht zu geben. Verkauft euer Vermögen und gebt es als Tat der Gerechtigkeit. Schneidet euch Beutel, die nicht alt werden, sammelt einen Schatz in den Himmeln, der wird nicht angetastet, denn dorthin kommt kein Dieb und keine Motte zerfrisst ihn. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird euch euer Herz sein. Wir singen uns Lied 333, Strophe 1 bis 5.
Nicht vergeben. begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute. Es ist schön, euch zu sehen. Und es freut mich auch besonders, dass du, Martin, heute wieder bei uns bist. Es ist einfach gut und schön. Danke vielmals. Und danke dir, Peter, für die Einsteigen. Du hast mir jetzt gerade einen mega Steilpass zugeschickt. Ich würde Antworten liefern. Da würde ich mich jetzt gerade ein bisschen zurücknehmen. Genau. Schaut, wie es für euch denn ist. Ein junger Mann kommt zu Jesus. Oder einfach ein Mann. Wie alt er war, weiss man ja nicht wirklich. Er möchte von Jesus wissen, was er muss tun, um in den Himmel zu kommen oder Anteil vom ewigen Leben zu bekommen, wie es in der Bibel heisst. Er bestätigt Jesus, dass er das Gebot befolgen würde, all die, die wir vorher gehört haben. Er tötet nicht, er stillt nicht, er leugnet nicht, er begeht keinen Raub, er hält Vater und Mutter in Ehre. Ja, dann sagt Jesus und umarmt ihn und sagt, etwas fehlt dir noch. Gang und verkauf deinen Besitz und verteil den Erlös den Armen. Dann bist du dabei. Die Geschichte endet hier nicht mit einem Happy End, sondern mit einem Mann, der kopfhängend aus dem Bild verschwindet, denn er besitzt viel. Den Umstehenden, seinen Jüngern und Jüngerinnen, ist die Szene natürlich aufgefallen und sie hören von Jesus gerade doppelt, wie schwer das es ist, in Gottes Reich zu kommen, den Anteil vom ewigen Leben zu kriegen. Und auch hier ist im Moment überhaupt nichts von so gelösten Blick von getrösteten NachfolgerInnen. Ganz im Gegenteil, sie sind entsetzt, lesen wir im Text, sprachlos. Warum alles in der Welt schafft denn das, fragen sie. Und dann erzählt Jesus eins von seinen berühmten Gleichnissen. Und es ist das Kürzeste. Ein Satz, das reicht. Er bringt es auf den Punkt und sagt, es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchzukommen, als für Reiche in Gottes Reich zu gelangen. Das ist jetzt ein Vergleich, bei dem man nicht weiss, ob man ein bisschen schmunzeln und einfach zu der Tagesordnung zurückkehren oder mal ernsthaft über die Bücher müsste gehen. Insgesamt, das ganze Päckchen ist eine harte Brocke, wo Jesus seinen Jüngern und Nachfolgerinnen zugemutet hat. Wie war jetzt die Frage am Anfang schon wieder? Das ist die Frage nach dem Leben, nach dem ewigen Leben, nach Leben überhaupt. Das Wunder Leben, auch das hier, was uns täglich umgibt, was wir aber kaum fassen können, möchte der Mensch erlangen, möchte es haben. So richtig. Und das, obwohl wir Menschen eine gewisse Zeit, oft viele Jahrzehnte vom Leben, die Möglichkeit hatten, es mit allen Facetten auszukosten, auszuloten, daraus zu schöpfen, verpassen wir das Leben lang ebenso auch viel von diesem Leben. Warum auch immer. Und nicht immer sind unsere Umstände der Grund, dass wir das Leben in seiner ganzen Fülle und Tiefe können realisieren können. Bei vielen meinen wir ja, das käme denn noch. Und vertrösten uns selber. Aber das mit dem ewigen Leben meint nicht in erster Linie ein Leben in der Ewigkeit, also im Himmel denn, sondern eben schon jetzt. Und das macht den Unterschied. Lebe ich jetzt oder lebe ich mit dem Gedanken auf das nicht wirklich fassbar Ewige? Und in jeder Geschichte mit Jesus spüren wir, ihm geht es ums Leben jetzt, wie wir es gestalten können und was wir daraus erfahren können. Ich kann mir vorstellen, dass der Mann aus unserer Geschichte die Leute um Jesus beobachtet hat. Und auch in dem Umgang, den sie untereinander gepflegt haben, etwas gemerkt hat, was er wie nicht so kennt. Obwohl, er hat immer recht gelebt, wie er sagt. Und er hat das Gefühl, mit ihm sei alles in Ordnung. Er hat gleich etwas im Gegenüber von diesen Menschen gespürt und hat gemerkt, da ist bei mir etwas nicht da. Er hat so einen Mangel gemerkt. Vielleicht war auch die Ahnung, dass Leben verpasst werden könnte. Dass es noch etwas anderes gibt, als er bis heute gemeint hat, zu haben. Der Mann macht mit seinem ganzen Bemühen, alles recht zu tun, auf Jesus einen besonderen Eindruck. Einer, der ihn tief bewegt hat. Sein Herz geht auf, er gewinnt ein Lieb, so lieb, dass er ihn umarmt. Und ehrlich, was gibt es Schöneres, als von Jesus gesehen zu werden? Einfach geliebt zu werden, ohne Wenn und Aber, ohne sich zuerst im Glauben zuzuwenden, ohne zuerst bei sich aufzuräumen, Schulden zu bekennen und so weiter, ohne all das zu machen, was wir manchmal so gern vor die Liebe zum Nächsten würden hängen. Jesus liebt hier um der Liebe willen, um der Willen von dem Menschen. Punkt. Und da könnten wir uns jetzt einfach einmal ein bisschen zurücklehnen und uns mit dieser Liebe befassen. Amen. Wenn die Geschichte nicht noch weitergehen würde. Denn jetzt kommt das mit dem Verkaufen vom ganzen Besitz und dem Verteilen vom Erlös an die Armen. Und das hängt jetzt Jesus nicht vor seine Liebe bei dem Mann, sondern wie als Folge davon. Verkauf alles, gib den Erlös den Armen und dann folg doch mir nach. Und das ist radikal. Und das ist zu radikal für den Mann. Er schafft es nicht, sich mit dem Gedanken abzuwinden, auf seinen Besitz zu verzichten. Er schafft es nicht, loszulassen. Er kann sich nicht vorstellen, dass er die Fülle vom Leben gerade im Wenigen finden kann. Und die Jünger, sie verschrecken über das Wort von Jesus. Und er sagt, wie schwer werden alle, die etwas besitzen, in Gottes Reich hineingelangen. Kinder, wie schwer ist es? Es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gelangen, als für Reiche in Gottes Reich zu kommen. Der reiche Mann ist unterdessen bereits nicht mehr dabei. Und mit ihm, vielleicht in unseren Vorstellungen, all die reichen Menschen, die uns auch so in den Sinn kommen und zu denen wir uns so wie nicht möchten dazuzählen. Und wir teilen wahrscheinlich alle miteinander die Einwände, dass diese Radikalität doch schon nicht geht. Würden wir all unser Hab und Gut verteilen und selber in Armut leben, brächten wir die ganze Wirtschaft zur Strecke. Wir sind Teil von dem ganzen System, vom System von Produzieren und Konsumieren. Wir sind der Rädchen in dem Getriebe der Wirtschaft, von der ganzen Versicherungen und Vorsorge etc. pp. Und wir erachten es auch als unsere Verantwortung im sozialen Verbund, wie wir halten und entwickeln von den staatlichen Aufgaben mit unserem Geld, in Form von Steuern zum Beispiel, von freiwilligen Spenden und so weiter, unseren Beitrag auch zu leisten. Und das ist auch richtig so. Aber doch steht da der Satz, Nachfolge geht nicht mit Besitz. Die Jünger sind fassungslos, sie verwerfen die Hände und schütteln den Kopf. Und wir sind vielleicht so ein bisschen verlegen und unsicher, schauen ein bisschen um. Was jetzt? Gehören wir jetzt doch zu den Reichen? Heben wir an unserem Besitz, an unseren Errungenschaften fest? Machen uns sogar davon abhängig? Hängen unser Herz dran? Und ist es uns jetzt auch eher ums Gehen, wie bei dem reichen Mann? Gibt es auch für uns nicht wirklich ein Happy End? Wir dürfen die Gedanken gerade wieder sein und auf die Jünger schauen, weil sie bleiben. Sie sind zwar schon nicht reich und sie haben auch ein bisschen auf etwas verzichtet, um mit Jesus durchs Land zu ziehen. Aber arm sind sie in dem Sinn auch nicht. Sie haben nicht alles verkauft und den Namen gegeben. So radikal haben sie dann auch wieder nicht gelebt. Für die Fische unter ihnen ist immer noch der elterliche Fischerbetrieb so ihre Sicherheit. Der Zachäus, der Zöllner, hat nur die Hälfte von seinem Vermögen den Armen verteilt und ist als Nachfolger erwähnt worden. Die Jünger sehen ihres Bemühen ist nicht ganz so, wie es jetzt in dem Gleichnis von Jesus tönt. Es ist irgendwie ein bisschen halbpatzig. Und jetzt? Das ewige Leben, Gottes Reich, seine Himmelsmacht und wie Jesus die Lebensfülle auch immer bezeichnet, ist ein Gegenentwurf zum Leben, wie es für gewöhnlich abläuft. Gewöhnlich sind die, die haben, üblicherweise in der Nähe von der Herrschaft, von der Macht. Bei Jesus sind die Armen von vornherein schon selig. Die Kinder lässt er zu sich kommen, gerade im Abschnitt vorm Vergleich mit dem Kamel. Und die Reichen ladet er, zum Beispiel in unserem Gleichnis, als Erste ein, ihm nachzufolgen. Die es aber scheinbar vorziehen, sich doch ihrem Besitz zu widmen. Was macht jetzt das mit uns? Wir sind doch irgendwo, oder ich fühle das so für mich, so wie dazwischen. Zwischen reich sein und sich darum bei mir Gottes Reich auf Erden, hier und dort aufzuleben. Und in unserem bescheidenen Umfeld gelingt uns das und jenes auch. Es freut uns, wenn uns Menschen um Rot bitten, um ein Gebet, um einen Spaziergang, um eine Spende, wenn die Kapelle voll ist, wie die letzten paar Sonntage, und erst um eins die Tür geschlossen wird. Aber wenn wir unseren Blick ein bisschen weiter umschweifen, die News lesen, ist da wieder das Gefühl von der Ohnmacht. Und Gesundheit. Und es ist ja wirklich, wir leben in einer krassen Zeit. Unzählige Konflikte schwelen und werden ausgetragen. Eigentlich ist ja alles zu viel und alles geht auch viel zu schnell. Man kann den Krieg in Echtzeit verfolgen. Was aber nicht heisst, dass wir eine authentische Abbildung davon zu sehen bekommen. Die Russen wie die Ukrainer sind Könner im Inszenieren. Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie schnell unser gewohnter Tagesablauf, all die Routinen, die wir uns so angeeignet haben, hinfällig werden. Und während der Pandemie haben wir viel daraus lernen, wie es geht, trotzdem Kontakt aufrecht zu erhalten. Und wir haben es arrangieren und haben neue Arbeitsformen uns angeeignet, Homeoffice und so weiter. Und vielleicht stehen wir wieder vor einer grösseren Krise. Es wird von einer drohenden Energieknappheit geredet. Szenarien werden diskutiert, Hinweise an die Bevölkerung publiziert. Sparen ist angesagt, dass es reicht, und zwar für alle. In dieser grossen Inkonsistenz haltet man sich gern wieder an einem die bekannte Routine, an die eigene Sicherheit, an das, was man so gewohnt ist und einfach nicht schon wieder etwas verändern. Und doch sind vielleicht gewisse Routinen, die wir jetzt wieder anfangen zu hinterfragen. Und das sind so die uns jetzt schon bekannt sind, können wir auf die Wärme in unseren Räumen verzichten, wo wir gewohnt sind? Können wir auf weniger Autofahren verzichten, der Wasserverbrauch, drosseln, das sind all die Geschichten, die ihr alle auch gehört. Können wir verzichten auf Produkte, die fragwürdig produziert werden? Zu all diesen Themen hören wir auch von ganz vielen Seiten Einwände. Das ist bei uns jetzt, das ist heute jetzt. Wir probieren wieder zu Jesus zu kommen, zu seinem Vergleich mit dem Kamel, der ja durchaus auch ein humorvoller ist, einer mit Augenzwinkern, ein Kamel durch ein Nadelöhr. Reiche, die nicht in Gottes Reich kommen. Ich glaube nicht, dass es Jesus auf die Reichen abgesehen hat und sie wie Kamel lässt durchstehen. Ich glaube auch nicht, dass es grundsätzlich verwerflich ist, dass Menschen, dass wir abgesichert sind. Auch unsere Kirche braucht Absicherung. Unsere Gemeinde muss gescheit und vorausschauend wirtschaften. Es ist nicht das Geld an sich, das hinterfragt und kritisiert wird. Es geht ums Erlangen von Leben, das Sinn macht, das erfüllt und wo unser Herz daran beteiligt sein soll. Und dann steht die Frage da, an was hängen wir? Was können wir nicht freigeben? Und der Gegenentwurf von Jesus gibt uns die Möglichkeit, Routinen zu hinterfragen, vielleicht bescheidener zu werden, abzuladen, was wir so alles mit uns umtragen, bevor es zu einer Last wird. Bevor wir zu so LastträgerInnen werden, die im Leben wie nicht mehr hinkommen. Ich war letzten Mittwoch wieder mal in Kreuzlingen, im Open Place. Ich habe immer wieder mal davon erzählt, das ist das Kirchenprojekt dort, das sich um obdachlose, ausgestörte, psychisch kranke Menschen kümmert. Mit ihnen einen Tag verbringen, so etwas wie Beziehungen aufbauen, macht viel mit einem. Ich stieg frisch duscht aus dem Zug in Kreuzlingen und stand 7 Minuten später da, umringt von Männern und Frauen, die schon seit Wochen keine Dusche mehr gesehen haben. Dann haben ihre Kleider entsprechend ausgesehen. Sie haben 2 Hosen übereinander an, weil beide an unterschiedlichen Stellen kaputt sind. Bleib ich oder gang ich? Auch wenn ich jeweils einen Sack voll Hosen und Pulli dabei habe, ich gebe ja nicht alle. Das Open Place ist eins von vielen Orten, an dem Menschen bleiben, weil sie angerührt sind von Leben, das nicht nur ihnen selber gehört. Jesus mit seinem Vergleich vom Kamel und dem Reich von Gott schaut zum Schluss seine Jüngerinnen und Jünger an und sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wir spüren, da fährt sich das Happy End, das wir so oder noch sehnen, sich abzuzeichnen. Das Wunder, dass Menschen das umfassende, ganzheitliche, ewige Leben können erfahren können, ist ein Wunder, wie das Leben überhaupt. Das gelingt niemandem von uns, wie wir uns das Leben ja nicht selber geben können. Beides dürfen wir als Geschenk in Empfang nehmen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Kurt Marti sagt hier dazu, und ich zitiere, das gelingt dem, bei dem alles möglich ist, bei Gott, bei ihm, dem auch Menschen Unmögliches möglich ist, bei dem es möglich ist, halbbatzige Jünger und Nachfolgerinnen wie begüterte Hochkonjunkturschweizer ins ewige Leben zu retten. Das ist doch noch der Trost, der zum Schluss kommt, der uns allen gilt. Und die Jünger dürfen auch mehr bleiben. Niemand wird weggeschickt. Der reiche Mann ist im Fall selber gegangen. Jesus hat ihn nicht fortgeschickt. Trotz unserer Halbpatzigkeiten, manchmal auch Halbherzigkeiten, trotz unserer Abhängigkeiten und Gebundensein, auch trotz der ganzen Unfreiheiten, in denen wir uns immer mal wieder finden, dürfen wir bleiben, weil Gott auch bei uns bleibt. Sie vorausgehen, seine Gnade ereignet sich durch unser Bleiben und durch unser Agiertwerden. Amen.